Schweizer Radio DRS 1 mit dem Siesta-Gästebuch. Am Mikrofon ist der Bernhard Siegmann. Unser Mann im Mond, so hat man ihm während der Mondlandung 1969 stolz gesagt. Selber ist er zwar nicht beim Neil Armstrong und der Crew mit dabei gewesen, hat das grosse Ereignis aber für die Schweizer Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer so kompetent und mitreissend kommentiert, dass man das Gefühl hatte, man steche selber auch gerade auf dem Mond. Der Weltraumexperte Bruno Stanek. Die einen oder anderen mögen sich sicher noch an das Signet da erinnern. Mit diesem Signet hat damals im Fernsehen Berichterstattung über die Mission von der Apollo 11 auf den Mond angefangen und dann im Verlauf der Sendung der Experte, der Bruno Stanek, der kompetent kommentiert.
Nur noch 1,50 Meter pro Sekunde. Annäherungsgeschwindigkeit an die Mondoberfläche. Horizontal bewegt man sich noch schneller zu diesem Zeitpunkt. Ganz ähnlich wie ein Helikopter etwa. Die Kapsel muss ja so stehen, dass die Tür im Schatten steht, also nach Westen zeigt auf dem Mond. Engine Stop, die Maschine hat abgestellt.
Das also die Atmosphären und Bruno Stanek sind Kommentar bei der Mondlandung vor 36 Jahren. Heute hören wir Bruno Stanek wieder. Bis um 3 ist allerdings nicht der Mond unser Thema, sondern der Bruno Stanek selber und seine Lieblingsbücher. Da im Gästebuch erzählt er unter anderem, wieso dass er schon als junger Mann zum Thomas Mann eine wichtige Beziehung hat, was ein gewundriger Physiker in seinem Leben für eine Rolle spielt und was für Text dass man auch mit den Ohren kann lesen kann. Sie ist ein Gästebuch mit dem Weltraumexperten Bruno Stanek bis um 3. Unser heutiger Gast in der Siesta-Gästebuch ist Wissenschaftler und Romantiker, untersucht den Sternenhimmel und erklärt ihn seiner Frau. Das All, die Astronomie, das ist seine Welt. Als 25-jähriger Mann war er fast in jeder Schweizer Stube, als Fernsehkommentator von der Mondlandung anno 69. Der Weltraumexperte Bruno Stanig. Zusammen mit der Britta Spichiger blättert er heute drei von seinen Lieblingsbüchern.
Die drei Lieblingsbücher zu finden, Bruno Stanig, das war gar nicht so einfach, weil wir festgelegt haben, dass es am besten Roman oder Erzählungen sind. Und ihr habt mir ja auch geschrieben, bei euch existiere ein Computerfile mit Einträgen über beeindruckende Bücher, aber es sind fast alles Sachbücher. Das heisst also, ihr leset zwar viel, seid aber nicht unbedingt ein grosser Romanfan.
Das bin ich schon mal gewesen, aber später hat man einfach viel müssen lesen. Heutzutage muss man viel lesen. Fachlich sind das immer Sachbücher. Da ist dann auch da, was ich geschrieben habe. Über viele Jahre hinweg hatte ich keine Zeit mehr gehabt. Aber ich bin froh gewesen, dass sie mich angeregt haben und verführt haben dazu, mal herauszufinden, welches eigentlich die drei Bücher sind, die ich im Leben, die mir am meisten bedeutet haben. Und auf die können wir heute reden.
Eben ja, wir haben ja dann doch Bücher gefunden, die keine Sachbücher sind und euch trotzdem etwas bedeuten. Und zum Beispiel, und über das Buch wollen wir in den nächsten Minuten reden, «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» von Thomas Mann. Um was geht es in dieser fiktiven Autobiografie?
Ja, also da geht es um das, was ein Literaturnobelpreisträger am Schluss von einem Leben als Mann, als das erkannt hat, was man eigentlich machen müsste, zum Erfolg zu haben. Und das in lustiger, romanhafter Form darstellt, dass es so lustig ist, dass es sogar verfilmt worden ist. Ich persönlich finde den Titel ein bisschen unglücklich gewählt. Das Wort Hochstapler ist negativ gewählt. Der Thomas Mann hat ja das Buch kurz vor dem Tod noch fertiggestellt. Er soll das halbe Leben daran geschafft haben. Möglicherweise war das immer ein Arbeitstitel gewesen, noch gar nicht definitiv. Und am Schluss respektiert man natürlich den Arbeitstitel, so vermute ich wenigstens. Und der ist also ein bisschen unglücklich gewählt.
Der Felix Krull ist eine Figur, die eigentlich in jeder Situation gewachsen ist, auch wenn sie noch so ausweglos scheint und irgendeinen Weg findet, daraus rauszukommen. Zum Beispiel fälscht er einmal das Unterschrift vom Vater, für sich fürs Schwänzen von der Schule zu entschuldigen. Oder einmal simuliert er einen Militärfanatiker, der aber dann einen epileptischen Anfall hat und darum von der Militärpflicht befreit wird. Und lauter solche Geschichten. Mögt ihr euch auch an ein Beispiel erinnern, Bruno Stanig, das euch irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist?
Das sind eine ganze Reihe, aber was einmal im Vordergrund steht, er ist auch gelegentlich, wo er bereits wohlhabend war, der fiktive Felix Krull, ist er in völlig unwürdige Kreise gekommen, wo er sich aber auch musste bewegen. Und wenn er das gemacht hat, wie meisterhaft, ohne die Leute zu beleidigen, das ist etwas, wo Menschen davon lernen können. Es ist genauso, wie wenn ein Akademiker muss in Laienkreisen reden. Er kann so viele Fettnäpfchen treten oder umgekehrt. Und wie eine Kommunikation möglich ist über solche Abgründe hinweg, das ist etwas, was in dem Buch mehrmals vorkommt. Und das habe ich meisterhaft beschrieben, vorgefunden dort drin. Zum Beispiel ein Gespräch, wo noch voll im Wortlaut wie der Dialoge weitergeht, wo der Felix Krull mit einem berühmten Wissenschaftler im Nachtzug von Paris auf Lissabon diskutiert über Sachen, von denen er gar nichts versteht. Aber der Akademiker merkt gar nicht, dass der andere nichts versteht davon. Und der Leser merkt immer wieder, Mensch, wenn ich es auch so mir, könnte ich ja mit jedem Mensch auf der Welt reden, auch wenn er 100-mal gescheiter ist. Und solche Sachen einmal literarisch aufgearbeitet zu haben, das ist einfach genial.
Ihr habt ja Felix Krull schon als Maturant lernen können. Wieso habt ihr denn gerade Thomas Mann als Autor gewählt?
Ja, zum einen möglicherweise, weil schon ein paar Thomas Mann bei uns daheim im Büchergestell gewesen sind. Neben der Dostojewski, den ich dort gerne gelesen habe. Aber nachher hat man bei der Matura einen Wahlschriftsteller gebraucht, später sogar ein Wahlwerk. Und da habe ich das gewählt, eben den Felix Krull, weil ich wegen einem Unfall längere Zeit in Deutschland war und eigentlich, bevor ich das Buch gelesen habe, viele Situationen beobachtet habe, wo es um genau die gleichen Sachen gegangen ist. In Deutschland ist man völlig inkognito auftreten. Als junger Patient, ich war 16, 17 und habe festgestellt, dass man in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland, wo ein grösseres Land ist, wo die Leute dann nicht so gut kennen wie in der Schweiz, wo alles in Ordnung geblieben ist, wo man beurteilt wird nach Höflichkeit, nach Manieren, nach Auftreten, nach der gepflegten Sprache. Und habe all das beobachtet, dass man vollgenommen werden kann, in jungen Jahren schon. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, wie bewegt man sich auf dieser Welt, dass man die Umwelt beeinflussen kann, dass man für vollgenommen wird. Und das war dann später natürlich herrlich gewesen, das in Buchform nochmal repetiert überzukommen.
Ihr habt das Buch ja eben als sehr junger Mann gelesen. Und auch wenn man ja da keine Parallelen herstellen will zwischen dem Hochstapler Felix Krull und euch als junger Mann, aber trotzdem war es vielleicht gleich so eine Art Lehrstück gewesen, eben wie man sich benehmen, der Umwelt gegenüber, oder wie ein Verhalten kann aussehen kann, dass man auch etwas erreichen kann.
Etwas, was mir ganz speziell aufgefallen ist später, als ich mich in akademischen Kreisen bewegt habe, war das gewesen, wie erschwert Kommunikation ist zwischen gebildeten Leuten und Leuten, die eben nicht die Möglichkeit hatten, so viel Hintergrundwissen sich anzueignen. Und bei meiner Fernsehtätigkeit bin ich ja gezwungen gewesen, eigentlich breitbandig über das ganze Spektrum vom Publikum hinweg etwas zu erklären und habe gesehen, dass man das machen kann, wenn man sich Mühe gibt und wenn man sich reindenkt in die verschiedenen Leute, also im rechten Hirnlappen irgendwie oder im einen Ecken einen ganzen Gescheidenen, auf der anderen Seite einen, der überhaupt nichts weiss. Und wenn man die beiden in dem geistigen Simulator immer drin hat, dann kann man sich so ausdrücken und in verschiedenen Gebieten und Gesellschaften frei bewegen. Es gibt positive Beispiele. Ich habe einmal einen Radrennfahrer, alle kennen in der Schweiz, den Ferdi Kübler kennengelernt. Er hatte nicht das Privileg gehabt, eine grosse Hochschulausbildung zu haben. Aber der Mann hat sich mit allen können unterhalten und ich habe immer wieder ihn beobachtet und habe mich auch mit ihm, obwohl wir verschiedene Menschen sind, immer meisterhaft unterhalten. Das habe ich richtig genossen. Und dann auf der anderen Seite sind mir Hochschulprofessoren begegnet, die das nun effektiv nicht beherrscht haben. Die hätten also gescheiter da gelernt, was der Felix Krull eben in ganz jungen Jahren schon gelernt hat. Und insofern habe ich das Gefühl gehabt, das ist eigentlich etwas, was der Thomas Mann am Schluss vom Leben geschrieben hat, aber jeder Mensch, jeder Mann müsste es eigentlich am Anfang vom Leben lesen.
Das erste Buch, das Bruno Stanig darüber erzählt hat, ist also von Thomas Mann. Das heisst «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» und ist zum Beispiel im Fischer Taschenbuch Verlag herausgekommen. It's cold and I'm Der Weltraumexperte Bruno Stanek ist Gast im Siesta-Gästebuch von dieser Stunde. Einem grossen Publikum ist er 1969 bekannt worden, wo er als junger Mann der ganzen Schweizer Fernsehnation die Mondlandung erklärt hat. Seit diesen Sternstunden begleitet er uns. Hat die Missionen von der Apollos, Skylabs und Space Shuttles verständlich gemacht und ist als Mathematiker und Raumfahrtexperte weiterhin gefragt. Hat Bücher geschrieben und unzählige Vorträge gehalten. Heute gibt Bruno Stanek zwei Raumfahrtlexika heraus, die er jährlich aktualisiert und arbeitet außerdem noch an einem neuen Buch.
Bruno Stanek, wir haben es vorhin gerade gehört, ihr habt eine lange Karriere hinter euch, aber es tönt auch jetzt mit 61 noch lange nicht nach Ruhe.
Nein, ich habe noch einige Projekte, das ist klar. Und schön ist ja, dass ich im höheren Alter, wenn man das so lustig sagt, nach 40 Jahren Programmieren erlebt habe, dass da, was der Pythagoras gesagt hat, dass die ganze Welt aus Zahlen besteht, mir als Mathematiker auch bestätigt worden ist. Ich bin also vor etwa 10 Jahren mein eigener Verleger geworden, wo dank elektronischer Publikationen meine Lexikon hat können in schöner und besserer Form rausbringen, wo alles zusammen miteinander drin ist. Also habe ich können meine Programmierkenntnis, meine Fernsehtätigkeit, Fähigkeit, eigene Töne aufzunehmen, Texte zu schreiben, Grafik zu machen, Trickfilm zu programmieren, schöpferisch tätig sein, die Erfahrungen mit dem, was die Leute wissen wollen, von Vorträgen, alles unter einen Hut zu bringen und auf 16 Gramm rauszubringen, CD oder DVD, das ist natürlich herrlich gewesen. Und so eine Arbeit ist nie fertig, das ist ganz klar. Aber Sie wissen ja, ich habe auch zwischendrin wieder noch ein bisschen andere Sachen gemacht, die man weniger erwarten würde. Aber das ist der Ausgleich, den man eben sucht.
Wenn ihr das ansprecht, andere Sachen, die man nicht erwarten würde, dann denke ich, gehört unter das auch ein ganz anderes Projekt, ein Buchprojekt, das aber nicht ein Sachbuch ist, wenn man vielleicht könnte denken. Und es geht dort drin auch nicht um einen Weltraum.
Nein, das ist eigentlich eine Trilogie. Zwei Bücher sind schon vor langer Zeit rausgekommen, das ist Sparerleben gefährlich und tragbare Opfer, wo es um so verschiedene Disziplinen vom Mensch geht. Und bei der Herausgabe von diesen beiden Nebelspalterbüchern habe ich jeweils einmal gesagt, das sind jetzt eben da, wo mir die Lektoren 20 Jahre lang aus meinen Büchern rausgestrichen haben. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das sei schade und jetzt gehen wir da wieder rein. Aber eben, es hat einen grossen Teil noch gehabt, wo man mit sich mitgeschleift hat. Ausgerechnet die wichtigste. Ich könnte mir vorstellen, eben Thomas Mann mit seinem Felix Kull, das ist auch da, wo er bis zuletzt im Leben nicht getraut hat, sich zu veröffentlichen, weil es natürlich ein bisschen kontrovers könnte sein. Es ist vielleicht ein starkes Stück, das er gedacht hat. Und das ist bei verschiedenen Schriftstellern schon gewesen, dass sie so ein Buch dann im Schluss rausgehen. Und so eins habe ich mir jetzt noch aufgespart. Also alle Arten von geliebten Irrtümern, nicht, wo der Mensch mit sich herumträgt und wie die eine Eigendynamik entwickelt. Wo man
um was geht es denn zum Beispiel?
Der Mensch hat die Irrtümer gern, um die Worte, die unangenehmen Worte nicht mehr müssen, zur Kenntnis zu nehmen. So, wenn er Kleider erfunden hat, um Kälte nicht mehr zur Kenntnis nehmen zu müssen, so hat er den Irrtum erfunden, um unangenehme Worte nicht mehr müssen, zur Kenntnis zu nehmen.
Könnt ihr uns ein Beispiel geben, um was es geht in diesem Buch?
Ja, da gibt natürlich viel. Es ist ein bisschen heterogen, aber zum Beispiel Schuld ist ja immer der, der als Letzter eine Waffe in der Hand hatte, beim Pazifist, also der, der den Krieg beendet hat, der wird dran genommen, nicht der, der ihn angefangen hat. Oder haben Sie schon jemals gehört, dass ein Politiker muss zurücktreten, weil er gelogen hat? Nein, wenn er die Wahrheit gesagt hat. Und die böse Aussage, die kommt auf einmal eine völlig neue Bedeutung über, wenn man die Beispiele sieht, was überall stimmt. Und wo der Leser wahrscheinlich Mühe hat, mal ein Gegenbeispiel zu finden.
Schreiben und ein Buch schreiben, das ist etwas, was euch heute sehr viel bedeutet. Machen wir aber noch ein paar Schritte in die Vergangenheit. 1969, wir haben es vorhin schon einmal gesagt, habt ihr für das Schweizer Fernsehen die Mondlandung kommentiert. Mit was für Gefühl denkt ihr zurück?
Sehr gern. Oft ist es ja so, dass wenn man in die Jugend zurückschaut, sagt, Mensch, was sind wir für blöde Hagel gewesen, damals. Und das sind wir auch, in vielen. Aber da, das bildet eine Ausnahme. Damals haben wir junge Leute, die paar, die begeistert waren von dem Thema, instinktiv gemerkt, dass da etwas ganz, ganz Grosses passiert. Wir wissen ja nicht mehr, wie das war beim ersten Fisch, wo ans Festland gegangen ist, wo alle zusammen gesagt haben, was willst du da draussen? Wirst du von Meteoriten getroffen und schnaufst nicht mehr recht und kommst Bandscheibenschäden über und weiss ich was alles und brauchst einen Thermostat, weil im Wasser ist immer gleich warm, Tag und Nacht und draussen hast du kalt und so. Und so ist es heute. Alle finden tausend Gründe dagegen. Und damals haben wir gespürt, Mondlandung. Das ist ein grosser Schritt, den die Menschheit gemacht hat. Er ist so gross, dass die Menschheit zu ihren Lebzeiten noch gar nicht richtig begreift. Für Leute ausser einem Armstrong und einer Reihe anderer ist einfach das eine Schuhnummer zu gross gewesen. Und wenn wir heute zurückschauen, wenn ich also die alten Aufzeichnungen anschaue, muss ich sagen, wir haben es eigentlich instinktiv recht gut erfasst.
Jetzt startet ja der britische Milliardär Richard Branson eine eigene private Raumfahrtgesellschaft und sie soll in ein paar Jahren Touristen ins All führen. Kostenpunkt $200,000. Würde es euch nicht Lust, dann einmal mitzufliegen?
Also humorvollerweise sage ich, die Natur hat mich mit einer wenig risikofreudigen Software ausgestattet. Nicht unbedingt. Ich meine, Kopfweh kann ich auch im Büro haben, da muss ich nicht dort oben. Da haben nämlich viele Astronauten, eben wegen den enormen Parameteränderungen, die man dem Körper zumutet. Nicht unbedingt, aber ich bin überzeugt, wenn ich einmal im Orbit wäre, von dem, was ich von Astronauten gehört habe, ich kenne mir etwa 80 von ihnen persönlich, wenn ich dürfte, einmal oben runterschauen, gehe es mir sicher wie rein. Mir kämen neue Ideen und Inspiration und Lebensfreude und so weiter. Aber es ist, man zahlt einen unheimlichen Preis. Nicht nur der, den sie genannt hat, in Geld, sondern an Mut, an Vorbereitung, an Disziplin und an Entbehrungen. Aber wenn ich mit dem Claude Nicollier einmal rede, er kann mir seine Erlebnisse so schön schildern, dass ich das Gefühl habe, er sei dabei gewesen.
Ihr habt zwei Söhne, Ganymed und Oliver. Treten sie in eure Fußstapfen?
Beide haben natürlich die Heime das Thema am Tisch und im Büro und so erlebt. Für die ist das selbstverständlich. Und auf der anderen Seite haben beide schon mit mir Schöttelstart aus der Nähe erlebt. Und dort habe ich gesehen, dass sie, obwohl sie das nicht im Vordergrund haben, das Thema, dass sie absolut packt sind wie alle Leute. Wenn sie sehen, also wenn sie mit dem Kind von Astronauten haben können spielen oder wenn sie einen persönlich kennengelernt haben oder wenn sie in einer NASA-Pressekonferenz waren mit mir oder eben einen Nachtstart oder sonst einen Live-Start oder eine Landung mit dieser unvorstellbaren Atmosphäre mitzuerleben, wo man weiss, die Leute, die jetzt da zurückgekommen sind und das Leiterli abgehen, die sind jetzt mit 8 km/s um die Erde herumgegangen, dann sehen sie doch, das ist ja unwahrscheinlich, was das für berufliche Möglichkeiten gibt. Und darum sage ich auch immer, was an der Raumfahrt ist oder nicht ist, das sollte man im Allgemeinen nicht von der Schweiz aus beurteilen, sondern von Amerika aus.
Man merkt, mit was für einem Engagement, dass ihr von der Raumfahrt redet, Bruno Stanig. Gibt es sonst noch etwas in eurem Leben, das euch auch so fasziniert oder das euch auch so wichtig ist, wie das Weltall und alles, was dazugehört?
Ganz sicher die Evolution des Menschen. Also, wo man den Ötzi gefunden hat. Und wenn ich nachher höre, dass Fachleute sagen, das sei erstaunlich, wie gescheit der war, der sei ja viel weiter gewesen, als wir gemeint haben, was da der Steinzeitmensch war, dann kann ich nur lachen. Und zwar deshalb, wenn der nicht so gescheit gewesen wäre, also indirekte Beweisführung, dann hätte er gar nicht überlebt. In der heutigen Zeit vielleicht nicht, aber nicht damals.
Das Weltall ist etwas sehr Wichtiges in eurem Leben. Auch die Evolution des Menschen ist etwas, das ihr euch sehr ausführlich befasst damit. Gibt es denn auch einen Bruno Stanig, der zwischendurch noch ein bisschen zur Ruhe kommt und sich auch ein bisschen erholen oder entspannen kann?
Die Entspannung habe ich immer wieder gesucht, um die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern. Also ich habe hier und da mal Wanderungen gemacht oder so. Ich habe den Kilimanjaro bestiegen, ich habe in der Schweiz den 4000er bestiegen, nur wo man rauflaufen kann, damit ich noch etwas studieren kann nebenbei. Da kommen aber die besten Ideen. Nein, Spass beiseite. Ich habe einen Teil von dieser Entspannung immer wieder gefunden in Amerika. Die Reise in die Zukunft. Das ist eine Herausforderung, die wenige Leute können annehmen können, eigentlich in eine Welt zu reisen, wo all das so ist, wie wir sie 20 Jahren haben werden, wo zwar alle schimpfen darüber oder so, aber es ist da, was wir in 20 Jahren haben, im Guten und im Schlechten. Und die geistige Auseinandersetzung ist für mich irgendwie, wie wenn ein Fisch aus dem Salzwasser ins Süßwasser geht, mal sich ein bisschen entspannen oder umgekehrt oder so. So bin ich mir dort immer vorgekommen. Entspannung würde ich da nicht nennen, sondern die wie heisst das, wie will man dem sagen, wieder Kräfte sammeln.
«The Simple Things» mit dem Joe Cocker. Sie hören da auf der Seite «Siesta Gästebuch» und zusammen mit der Britta Spichiger blättert jetzt Bruno Stanek in einem weiteren Lieblingsbuch von ihm.
«Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman». Den Titel, Bruno Stanek, müsst ihr uns erklären.
Also, eigentlich hat es einen gewissen Zusammenhang zu dem, was wir bisher geredet haben. Es ist auch ein Buch, das der Nobelpreisträger auf theoretischer Physik, nicht auf Literatur, der Feynman am Schluss vom Leben geschrieben hat, aus gutem Grund. Viele Freunde haben nicht verstanden, warum er jetzt da macht. Aber auch er hat ein paar Themen gehabt, die ihm wichtiger schonen sind. Aber als Nobelpreisträger hat er müssen aufpassen, was für profane Themen, die aber den Menschen viel wichtiger sind, eigentlich auch noch verdient hätten, literarisch festgehalten zu werden. Er hat also sehr viele Lebenserfahrungen, aber jetzt nicht in der im Sinn vom Hochstapler und diesen Möglichkeiten, sondern im Sinn vom theoretischen Physiker, der die Mechanismen vom Erfolg und Misserfolg auf der Welt analysiert hat, das alles einmal so zu betrachten. Und wo mir das Buch jemand gesagt hat, Bruno, du musst das lesen, oder, dann habe ich das sofort genossen. Und ich habe es ebenso genossen als reifer Mann, wie meine Söhne, die haben nämlich auch das gelesen und haben das irrsinnig gut gefunden. Und das finde ich bemerkenswert, dass ein solche ein Thema findet, das über alle Generationen hinweg faszinierend ist.
Eben der Richard Feynman, das ist ein amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger. Und er gilt als einer der grössten Theoretiker des 20. Jahrhunderts. Gleichzeitig ist er aber auch ein Mann, wo man eigentlich immer mit Überraschungen muss rechnen muss. Und wer jetzt denkt, das Buch von einem Physiker, das kann ich mir nicht unbedingt vorstellen als Ferienlektüre, der wird überrascht sein. Und ich muss sagen, ich war selber auch gewesen. Manchmal muss man einfach laut rauslachen, weil er eben in seinem Buch eigentlich eben Alltagssituationen beschreibt und daraus aber Schlüsse zieht und aus dem heraus entstehen eben gewisse Weisheiten. Und manchmal gibt es auch einfach ganz unterhaltsame Stücke, wenn er zum Beispiel ganz freimütig erzählt, wenn er sich in einer Bar ein Mädchen angelacht hat. Was das Buch für euch, glaube ich, Bruno Stanek, auch faszinierend macht, das ist eben, dass er aus ganz banalen Alltagserfahrungen eine Weisheit kann sein. Könnt ihr uns auch irgendein Beispiel geben?
Das Beispiel, das Sie genannt haben, wie man sich eine Frau erobert, das ist das, was jeden Mann beschäftigt. Der hat auch ihn, und er hat angefangen bei dem Misserfolg, hat die Misserfolge analysiert und hat nachher den Leser richtig teilhaben lassen, wenn er dann nachher das umgekehrt hat in Erfolgen. Und mich hat es erinnert an eine Situation, wo ich in einem Hotel in Frankreich war und auch etwas probiert habe, das genau in dieser Phase war vom Feynman, wo weniger erfolgreich war. Und dann ist ein sehr erfolgreicher iranischer Teppichhändler zu mir gekommen und hat mir auf Französisch gesagt, «Stell dich kein Geschoss, jeune homme. Tu fais une faute. Tu peux beaucoup trop chanter. Du bist viel zu nett, oder?» Und nachher lese ich Jahre später das Buch von Feynman und eigentlich Quintessenz von dem, was er nachher angegeben hat, ja, nicht zu nett sein. Das ist aber nur ein Teilthema. Er hat auch beispielsweise über die akademische Welt, über die wenig didaktische akademische Welt, an verschiedenen Orten auf der Welt, die Hochschulen hat er ein bisschen karikiert, gesagt, wie man es besser macht. Und er hat das können. Er war der grosse Didaktiker gewesen. Das sind eigentlich für mich immer wieder die roten Fäden gewesen, die er sich hat können leisten konnte. Da macht sich immer wieder jemand Gedanken.
Derjenige, der das Vorwort zum Buch geschrieben hat, hat geschrieben, in meinem Leben habe ich niemanden kennengelernt, der in seiner Meinung unabhängiger von seiner Umwelt und von Autoritäten gleich welcher Art gewesen wäre als Richard Feynman. Täusche mich, Bruno Stanek, wenn ich behaupte, dass ihr ähnlich seid, dass ihr auch jemand seid, der eine eigene Meinung hat und sich nicht so schnell beeinflussen.
Also zumindest habe ich mit Genuss das Buch als Beispiel zu wählen. Offenbar bin ich mit ihm mit Filmen einverstanden gewesen. Möglicherweise stimmt das schon, weil der Sigi Wittmer, seinerzeit Stadtpräsident von Zürich, hat ja in mein Vorwort vom Buch «Sparerleben gefährlich» geschrieben. Ein origineller Denker, der in mancher Hinsicht seine eigenen Wege geht. Und da habe ich dort schon demol, der Mann hat mich gut durchschaut, oder? Also ich bin das effektiv gegangen mit allen Gefahren, Nachteilen, die das für die Karriere bedingt, oder? Man wird nicht unbedingt reicher, aber man kann vielen Gesprächspartnern unbesorgt entgegentreten und sich auf ein schönes Gespräch freuen.
Gibt es sonst noch Parallelen, die ihr seht zwischen Professor Feynman und euch?
Dass es sehr, sehr gefährlich ist, mit unkonventionellen Ideen an die Öffentlichkeit zu treten. Der Feynman hat natürlich eine unheimliche Autorität gehabt. Er hat sich das können erlauben. Das kann ich jetzt nicht. Aber selbst er ist von einigen Leuten charakterisiert worden. Dadurch, in dem Moment hat er sich geschadet. mit dem Buch. Nicht? Das hat er müssen auf sich nehmen und er hat es trotzdem gemacht. Und ich würde das sicher auch trotzdem machen, wenn es etwas Wichtiges ist. Wo ich mit ihm 100% einverstanden bin, dass er auch festgestellt hat, die Welt funktioniert eigentlich nach ganz komischen Gesetzen. Alle die, die etwas zu sagen hätten und etwas könnten, haben auf dem Planeten nie etwas zu sagen.
Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman. Das ist ein Werk, das dir auch schon Freunde und Familienmitglieder empfohlen haben, Bruno Stanek. Mit welcher Begründung?
Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich am Schluss vom Leben noch bestätigt werden oder lernen daraus, ist es besser, wenn andere tauchen. Ich habe ihnen Söhne genannt, oder? Also, die haben vor allem eben das Kapitel mit den Frauen, das ist für die noch viel wichtiger, haben die, hoffentlich viel schneller als der Feynman und ich, denn ergründen. Früher oder später kommen jeder Mann drauf. Aber es ist schön, dass rationale Gründe eigentlich können zu so einer Weisheit führen, von der schliesslich Männer und Frauen profitieren.
Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman. Das Buch, das Bruno Stanek gerne liest, hat der Richard P. Feynman geschrieben und erschienen ist es im Piper Verlag. Alle Angaben zu den Büchern wiederholen wir am Schluss nochmal. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Sie hören CSA-Gästebuch auf DRS1, 11 Minuten vor 3 ist es. Unser heutiger Gast, der Weltraumexperte Bruno Stanek, stellt im Gespräch mit dem Briten Speichiger jetzt noch sein letztes Lieblingsbuch vor.
Von Zeit zu Zeit klingelt ein Fisch. Das ist das dritte Buch, das hier vor uns auf dem Tisch liegt. Bruno Stanek, das hat Margrit Schreiber geschrieben. Ihr kennt die Autorin persönlich. Wie seid ihr auf das Buch gekommen?
Ein ganz langer Weg. Vor 35 Jahren sind Margrit Schreiber und ich uns einmal an einer Silvesterweihfeier begegnet und haben uns so gut unterhalten, und dass die ganze Gesellschaft gemerkt hat. Und ich habe damals schon gewusst, dass sie schreibt. Sie war aber noch nicht bekannt gewesen. Und ich habe ihre Texte eigentlich so wenig verstanden, wie sie mir gesagt hat, dass sie ihrem Mann besteht. Das war moderne Literatur. Ich konnte also mit dem nicht viel anfangen. Wir haben uns dann jahrzehntelang aus den Augen verloren. Dann habe ich gehört, welchen Erfolg sie hat als Schriftsteller in der Schweiz. Erst später habe ich gehört, dass sie sogar, Süddeutsche Zeitung war es, glaube ich, grosse Anerkennung bekommen hat, über die Landesgrenze hinweg. Was das bedeutet, das weiss ich auch. Ich meine, wenn wir stolz gewesen sind mit unseren Mondsendungen, wenn wir aus Süddeutschland Komplimente bekommen haben, da habe ich auch gewusst, was das für sie bedeutet. Da muss der Zufall jetzt wählen, dass ich ihr viel später wieder begegnet bin. Sie hat ja in jüngster Zeit einmal eine Lesung gegeben im Kanton Schweiz. Dann hat sie ein Theaterstück bearbeitet über die letzte Hexe im Kanton Schweiz. Das ist noch gar nicht so lange her. Und das hat sie wunderschön gemacht. Als außergewöhnliche Frau war sie sich das gewöhnt. So bin ich wieder auf sie gestoßen. Sie hat mir natürlich möglichst viel zum Lesen gegeben, was sie in jüngerer Zeit geschaffen hat. Und da habe ich gesehen, wunderschön, prachtvolle Sprache.
«Von Zeit zu Zeit klingelt ein Fisch». Das ist das Buch von ihr, von der Margrit Schreiber, das ihr ausgelesen habt für die heutige Sendung. Das ist eine Sammlung von verschiedenen Erzählungen. Gibt es eine Erzählung, Bruno Stanek, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist?
Vieles spielt sich ab in Südfrankreich, wo Margrit Schreiber sehr viel Zeit verbringt. Und dort spürt man so das Kleinbürgerliche, denen Leute ist langweilig, die machen sich Probleme, weil sie keine haben. Und es gibt viele Parallelen zur Schweiz. Und sie hat das aus doppelter Sicht dann schön können beschreiben. Ich habe sie immer kennt als eine gute Beobachterin von Mensch und Tier. Und das kommt da raus. Prachtvoll, wie sie eine Situation in einem Abschnitt kann beschreiben. Man ist mittendrin und spürt das. Man muss es lesen, man kann da nicht weitergehen, mehr was an typischem umeinander ist, worum es da geht. Es sind lauter solche Geschichten, wo man eigentlich sofort sieht, oh, da kann ich lernen, da sehe ich den drin, da sehe ich Seppdorf drin und so weiter.
Man muss das vielleicht noch schnell erklären. Von Zeit zu Zeit klingelt ein Fisch. Das ist ein Ausschnitt aus einer Erzählung, wo eben ein Engländer so eine Einrichtung erfindet beim Fischen, dass eben er eigentlich bequem neben der Rute liegen kann. Und immer wenn ein Fisch anbeisst, dann läutet es eben. Und dann weiss er, jetzt habe ich einen an der Angel. Das ist der Kontext vom Ausdruck «Von Zeit zu Zeit klingelt ein Fisch». Die Erzählungen von der Margrit Schreiber, die sind zum Teil amüsant, zum Teil aber auch schon fast morbid oder auch ein bisschen skurril. Was macht sie denn für euch faszinierend? Ist es die schöne, feine und fast poetische Spruch? Oder gibt es auch noch etwas anderes, was für euch so faszinierend macht?
Sie haben ein paar Aspekte jetzt genannt. Sie hat ja noch einen erotischen Aspekt drin, den sie auch anspricht. Und das ist immer interessant, wenn man etwas liest oder ein Fernsehstück anschaut von jemandem, den man persönlich kennt. Also wenn man den Mensch über Jahrzehnte mit grossen Abständen immer wieder beobachtet hat und dann etwas lesen kann, dann sieht man zwischen den Zielen noch viel. Und man fragt sich dann, ein Leser, der jetzt nicht befangen ist, vielleicht durch den Autor, würde ich das gleich rauslesen, wie ich? Er sagt, er lebt das gleich, baut sich da im Kopf die gleichen Bilder auf, wenn man den Engländer sieht. Sie hat ja das Bild nur verwendet, um eigentlich den Charakter von dem Engländer zu beschreiben. Nicht? Und so geht es mir auch immer wieder, wenn ein Fernsehstück oder eine Fernsehsendung ist, sobald ich den persönlich kenne, den sie gemacht hat, dann schaue ich sie dreimal lieber, weil ich profitiere viel mehr davon, weil ich den Menschen noch mal erlebe. Nicht nur das, was man will sagen. Und so ist man gegangen bei diesen Büchern von der Margrit Schreiber.
Im Laufe dieser Stunde haben wir über ganz unterschiedliche Bücher geredet, über einen Klassiker in der deutschen Literatur, über ein amüsantes Werk von einem gewunderigen Physiker und über Erzählungen von einer Schweizer Autorin. Nach was für Kriterien, Bruno Stanek, wählt ihr die Bücher aus, die ihr lest? Wir haben es ganz am Anfang gesagt, ihr seid nicht unbedingt ein Romanfan, ihr habt vor allem viele Sachbücher gelesen. Und trotzdem, wenn wir mal bei den Romanen bleiben, nach was für Kriterien lesen dir die Bücher aus?
Leider zufällig. höchstens glücklicherweise, wenn es über den Autor direkt geschieht oder über jemanden, der einen grossen Überblick über die Literaturszene hat. Dann aber auch, um, gerade wie man selber auch schreibt wie ich, noch lernen kann. Sobald ich sehe, dass ich im weitesten Sinn geistig bereichert werde, durch die Lektüre, es gibt ja Millionen von Büchern, die produziert werden, und das Leben ist so beschränkt, also muss man irgendwie eine Triage vornehmen, um fortzustossen, und leider ist die zum grossen Teil zufällig.
Bruno Stanig, was macht denn für euch ein gutes Buch aus?
Ja, ein gutes Buch ist vielleicht, wenn ich das analog und darf brauchen, etwas Ähnliches wie ein gutes Weltraumgemälde. Da sollte eigentlich nichts Unmögliches drin sein. Es sollte schön sein, es sollte ausgewogen sein, spekulativ im Hintergrund, ganz sichere Sachen im Vordergrund und alles so komponiert zu einer Symphonie, die dann einfach ein Ganzes gibt. Also bei einem Buch, um jetzt wieder zurückzukehren zum Buch, sollte es so sein, dass es mir nie langweilig wird, dass es keine Ungleichheiten hat, und ich kann die genau nennen, die Schwäche von einem schlechten Autor kann ich definieren. Wenn er nämlich da, was unwichtig ist, aber was er am besten verstanden hat, in jedem Detail beschreibt und über die wichtigen Sachen, die er selber nicht richtig versteht, ganz so beiläufig hinweggeht. Und das gibt dann eben die Ungleichheiten. Und wenn ich die beobachte, geniesse ich die nicht. Es gibt dann noch ein paar Schlüsselwörter, die mich auch zum Weglegen von einem Buch bewegen. Und das sind eigentlich die Kriterien. Wenn ich es bis zum Schluss gelesen habe und die grösste Lust habe, gerade ein Telefon zu machen mit dem Autor, dann würde ich sagen, ist für mich ein gutes Buch gewesen.
Der Bruno Stanig. Für heute machen wir das Gästebuch zu. Wir waren zu Besuch beim Weltraumexperten Bruno Stanig, der mit uns über 3 von seinen Lieblingsbüchern plaudert hat. Dann nochmal alle Angaben zu den Büchern. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann, erschienen im Fischer Verlag. Dann Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman, von Richard P. Feynman, erschienen im Piper Verlag. Und das dritte, Von Zeit zu Zeit klingelt ein Fisch, von der Margrit Schreiber, erschienen im Verlag Nagel und Kimche. Nach den 3 Nachrichten geht es da vom Eis mit der Visite und dem Rudi Josoran weiter.
Je pense qu'il finit mal. as a king.